So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Der neutestamentliche Lehrtext aus den Losungen, der befindet sich heute in der Offenbarung. Genau genommen in der Offenbarung 3,8 und ihr seht ihn schon hier an der Folie. Dort heißt es, Christus spricht, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Liebe Geschwister, als ich bei der Predigtvorbereitung diesen Text als den vorgegebenen Lehrtext aus den Losungen gefunden habe, da habe ich mich wirklich total gefreut. Als ich nämlich vor über 10 Jahren in meiner früheren Gemeinde Gemeindeleiter war, ist mir genau dieser Vers zu einer Art Leitmotto geworden. Und bis heute beziehe ich aus diesem Text eine klare geistliche Orientierung. Der Text ist mir eine Leitplanke für einen sicheren und zielorientierten geistlichen Weg. Und ich habe es persönlich in 3 unterschiedlichen Gemeinden erlebt, wie die Orientierung an den Prinzipien, die in diesem Text versteckt sind, beziehungsweise offenbar werden, wie die Orientierung an den hier genannten Prinzipien sogar zu Gemeindewachstum geführt hat. Und der Text gibt mir außerdem Zuspruch und Trost in geistlich wirklich schwierigen Zeiten. Und deshalb, wie gesagt, freue ich mich sehr, dass ich über den heutigen Text predigen kann, über diesen Text predigen kann. Und ich freue mich auch sehr, in eure fröhlichen, aufmerksamen Gesichter schauen zu können. Nun, um diesen Text uns anzuschauen, wollen wir dazu zunächst einmal diesen Text im biblischen Gesamtzusammenhang betrachten und seinen Kontext näher anschauen. Das ist unser erster Punkt. Dann wollen wir die einzelnen Aspekte des Textes näher beleuchten, Punkt 2. Und schließlich will ich dann versuchen, diesen Text für uns persönlich werden zu lassen. Beginnen wir gleich mit der Offenbarung. Die Offenbarung, in der sich dieser Text ja befindet, ist ganz bekanntlich das letzte Buch der Bibel. Und ich weiß, im Allgemeinen haben wir einen ziemlich großen Respekt vor diesem Buch, weil es nicht ganz einfach zu verstehen ist. Und ich möchte aber dazu ermutigen, dass wir dieses Buch nicht außen vor lassen. Ich habe es selbst schon mehrfach durchgearbeitet und festgestellt, dass man doch zumindest in diesem Buch zukünftige Meilensteine herausarbeiten kann. Dass man Meilensteine herausarbeiten kann, die sehr hilfreich sind, um zum Beispiel dann in der Rückschau oder wenn man sich dort befindet, die alttestamentlichen Prophetien viel, viel besser verstehen zu können. Und es ist schon erstaunlich, wie viele Prophetien aus dem Alten Testament, aus der Perspektive der neutestamentlichen Offenbarung, dann plötzlich für uns heutzutage verständlich werden und vielleicht sogar für uns persönlich von Bedeutung werden. Und es ist auch erstaunlich zu erkennen, wie sehr verwoben und wirklich vieldimensional sich diese alten Prophetien dann erweisen. Wir wissen, das ist klar, diese Prophetien im alten Bund von den alten Propheten, den Großen, den Kleinen, wie sie auch alle heißen mögen, die haben immer natürlich einen unmittelbaren Bezug in die damalige Zeit selbst. Und dann, das ist die zweite Ebene, sind sie eigentlich immer, sagen wir mal fast immer, übertragbar als prophetisches Wort in die Zeit Jesu. Sie haben eine Bedeutung für den aus damaliger Sicht kommenden Messias, der vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist. Aber sie haben noch eine weitere, tiefere Bedeutung, denn schließlich geben sie auch eine Orientierung, geben Hinweise für Dinge, die noch kommen werden, für noch zukünftige Ereignisse. Ereignisse, die im Zusammenhang stehen mit dem erneuten Kommen unseres Herrn. Und auch da können wir differenzieren, und das lernen wir ganz besonders in der Offenbarung, Sie geben Informationen über zukünftige Ereignisse, über das Kommen unseres Herrn, sowohl in diesem 1000-jährigen Friedensreich, was uns angekündigt ist, also sozusagen einem politischen Reich hier auf dieser Erde unter der Regierung Jesu, als auch für die endgültige Gemeinschaft dann Gottes unter uns mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und wenn wir die Dinge lesen und in Verbindung bringen, dann lernen wir das immer besser zu verstehen. Deshalb sage ich mal so, man sollte also die alttestamentlichen Propheten nicht lesen, ohne die Offenbarung zu kennen. Und man sollte allerdings auch die Offenbarung nicht lesen, ohne die Propheten zu kennen, denn der Mehrgewinn ist wirklich enorm. Nun, das ist ein Henne-Ei-Problem und ich löse das Henne-Ei-Problem ganz einfach mit Hilfe eines Perpetuums mobile. Denn wenn wir mehr oder weniger regelmäßig Bibel lesen, dann löst sich dieses Problem allein egal ob sich unser Perpetuum mobile langsam dreht, so wie bei mir, oder schneller, wie vielleicht bei anderen. Wichtig ist nur, dass sich das dreht, dass wir die Bibel immer wieder lesen, dass wir die Zusammenhänge zusammenbringen, denn irgendwann kommen wir dann tatsächlich wieder an den gleichen Stellen vorbei und wir können dann anfangen, diese Verknüpfung herzustellen und werden wirklich ganz besondere Erkenntnisse und Einsichten erlangen. Nun, unsere Offenbarung heißt auf Griechisch Apokalypsis und vom Wortsinn bedeutet das, dass es in dem Buch um das Bekanntmachen bisher verborgener Geheimnisse geht. Es geht darum, was in der Zukunft geistlich passieren wird. Und so lesen wir bereits im ersten Vers Offenbarung 1,1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Nun, ich denke, das ist eindeutig, uns wird gezeigt, was bald geschehen muss. Man könnte aber auch betonen, was bald geschehen muss. Denn das, was da geschrieben ist, das ist unausweichlich, das ist keine Option. Das, was da geschrieben ist, wird definitiv kommen. Und wie Michael Guttenberger letzte Woche bereits betont hat, ist das ja keine Drohung. Denn das Buch bleibt ja nicht am Ende der Welt oder bei Harmagedon stehen. Nein, das Buch zeigt uns einen Weg in die wunderbare Ewigkeit, eine Ewigkeit bei unserem lebendigen, ewigen, liebevollen Vater, in der es dann weder Tod noch Leid, Schmerzen und Krankheiten geben wird. Es gibt also keinen Grund, dieses Buch irgendwie außen vor zu lassen und schon gar nicht, wenn wir bedenken, dass uns diese Offenbarung der zukünftigen, der kommenden Dinge von Jesus selbst gegeben wurde. Und zwar durch Johannes mit Hilfe einer Offenbarung von Engeln, denn so lesen wir das in den ersten beiden Versen. Es heißt da, und indem er die Offenbarung durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Nun, ich finde bereits diesen einführenden Satz sehr interessant. Diese Offenbarung wurde dem Johannes gegeben, so heißt es, der das Wort Gottes und das Zeugnis Christi bezeugt hat. Ganz interessant, denn sie wurde einer geistlich vertrauenswürdigen Person gegeben, die erkannt hat, dass das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu unmittelbar zusammengehören. Der erkannt hat, wie dem Wort Gottes auch Jesus als Christus eine unbedingte Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit zugesprochen wird. Das Wort Gottes und Jesus. Und wenn wir dann in die Bibel weiterschauen, dann erinnert uns das ganz stark an den Anfang des Johannesevangeliums. Hier haben wir wieder den Johannes. Johannes ab Vers 1, da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Wir haben hier das Wort und dann gehe ich jetzt 14 Verse weiter. Da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Liebe Geschwister, wir merken, auch hier werden das Wort Gottes und Jesus unmittelbar in Zusammenhang gebracht. Und so ist es interessanterweise auch der Ausdruck Jesus als Wort Gottes als einer der beiden Schlüsselbegriffe im Buch der Offenbarung. Die Offenbarung hat bestimmte Themen, es gibt zwei Kernthemen und einer der Hauptthemen ist genau das, diese Verknüpfung Jesus, das Wort Gottes. Nun, wir lesen in Offenbarung 1,9 so ein bisschen die Hintergründe. Wir lesen, dass Johannes diese Vision auf Patmos erhalten hat. Und darüber ist vom berühmten Kirchenvater Eusebius aus dem 3. Jahrhundert ein kleiner Kommentar überliefert. Wir wissen, dass da von ihm gesagt wurde, ich zitiere, es wird erzählt, dass in dieser Verfolgung, es war also der Bericht von der Verfolgung damals, in dieser Zeit als Verfolgung war, der Apostel und Evangelist Johannes, der damals noch lebte, heißt es, verurteilt wurde, auf der Insel Patmos zu verweilen, wegen seines Zeugnisses für das göttliche Wort. Er war verbannt, weil er am Wort festgehalten hat. Und Eusebius, von dem dieses Zitat stammt, bezieht sich dann selbst auf eine Überlieferung von Irenäus. Und Irenäus war einer der bedeutendsten Theologen des 2. Jahrhunderts nach Christus. Also diese Information, die ist sehr, sehr nah am Ursprung. Wie dem auch sei, Patmos heute ist mit etwa 34 Kilometer, eine Quadratkilometern, eine recht kleine Insel in der Ostägäis. Und wir sehen das ein bisschen auf dem Bild. Sie wird als hügelig beschrieben, spärlich bewachsen, es gibt wenig Bäume. Patmos hat heute etwa 3000 Einwohner. Sieht sehr schön aus, könnte man sich glatt jetzt hinbegeben. Aber es ist damals natürlich auch ein geeigneter Ort für eine Verbannung gewesen. Denn wenn man dort nicht weg durfte, da gab es kaum Verbindung hin. Und zumindest damals war da tatsächlich wohl nicht viel los. Das Buch der Offenbarung als Ganzes ist an niemanden speziell adressiert, denn das Buch geht eigentlich jeden an und damit ist es eigentlich an jeden adressiert. Und so heißt es im dritten Vers: Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Wenn wir jetzt die Offenbarung anschauen, dann sehen wir in Kapitel 2 und 3 die bekannten Sendschreiben an 7 Gemeinden. Und im Gegensatz zur sonstigen Offenbarung ist dieser Teil dann also jetzt ganz konkret an spezielle damalige Gemeinden adressiert. Wir lesen Offenbarung 1,4, dass Johannes diese Sendschreiben an 7 Gemeinden in Asien schreibt, die dann in den Kapiteln 2 und 3 auch namentlich genannt werden. Und wir sehen sie ja an der Folie, an der Wand. Wir sehen dort die Namen, die da lauten: Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und wenn wir unseren Predigttext nachher anschauen und auch zum Teil schon gesehen haben, dann sehen wir, dass es in unserem Predigttext um diese eine Gemeinde geht, die Gemeinde Philadelphia, also die Gemeinde, die als zweitletztes genannt worden ist. Und in diesen Sendschreiben werden nun die Gemeinden jeweils geistlich analysiert. Sie werden analysiert und sie werden sogar beurteilt. Es werden gute Eigenschaften gelobt und herausgestellt. Es werden aber auch schlechte Eigenschaften angemahnt. Und so gibt es in diesen Gemeinden spezifisch für diese Sendschreiben, für diese Gemeinden spezifisch Verheißungen für diejenigen, die überwinden. Es werden aber auch Konsequenzen angedroht. Und das Interessante ist, wenn wir das anschauen, dass sich darin Prinzipien offenbaren. Geistliche Prinzipien. Und so ein Prinzip ist etwas, was man verallgemeinern kann und auf andere Situationen übertragen kann. Und genau das, liebe Geschwister, ist es, was diese Sendschreiben für uns so spannend macht. Und deshalb sind diese Sendschreiben, auch wenn sie an konkrete Gemeinden damals gerichtet sind, auch für jeden von uns heute von Bedeutung. Denn wenn ich mir diese Sendschreiben anschaue und indem ich dann in diesen Sendschreiben meine eigene geistliche Situation wiederfinde, dann kann ich erkennen, wie der Herr zu dieser meiner eigenen geistlichen Haltung steht. Und indem ich mir diese Sendschreiben anschaue, indem ich die geistliche Situation unserer Gemeinde dort wiederfinde, kann ich auch erkennen, wie der Herr die geistliche Haltung, die geistliche Situation unserer Gemeinde heute sieht und beurteilt. Und jetzt kann ich durch die ganzen Sendschreiben gehen und in der Summe kann ich dann in diesen Sendschreiben sehen, welche geistlichen Einstellungen und welche geistlichen Haltungen dem Herrn wichtig sind. Und wenn meine Beziehung zu Gott nicht nur theoretisch ist, sondern wenn sie wirklich persönlich sein soll, wenn es eine echte Beziehung sein soll, dann sollte mir eigentlich nichts wichtiger sein, als genau das zu wissen, nämlich seinen Willen zu kennen, zu sehen, was ihm wichtig ist oder auch, was er gerne vermeiden möchte. Denn letztendlich meint er es ja gut mit mir und so gibt mir der Herr in seiner Fürsorge und Liebe hier in diesen Sendschreiben geistliche Wegweiser, an denen ich mich orientieren kann oder auch schützende Leitplanken, die verhindern, dass ich geistlich abstürze. Um unseren Text jetzt auslegen zu können, möchte ich ihn uns nochmal in Erinnerung rufen. Ihr habt ihn auch an eurem Sonntagsbrief, an dem Zettel, der verteilt an den Stühlen liegt. Es heißt also, Christus spricht: Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und der Text ist glücklicherweise ziemlich überschaubar und wir sehen das Ganze sofort, ganz schnell. Es geht darum, dass der Herr der Gemeinde Philadelphia geistliche Türen öffnet. Und der zweite Teil in unserem Text ist eine Begründung dafür, weshalb, warum er das tut, beziehungsweise da auch schon getan hat. Nun, die Gemeinde Philadelphia aus unserem Predigtext, die repräsentiert einen Gemeindetyp, der schwach ist. Ein Gemeindetyp, der vielleicht wenig Mitglieder hat, ein Gemeindetyp, der in dieser Welt vielleicht wenig bewegt. Aber trotzdem ist diese Gemeinde treu. Und das Interessante hier ist, dass Philadelphia in diesen 7 Sendschreiben eine von nur 2 Gemeinden ist, die bei der Beurteilung in diesen Sendschreiben eigentlich eigenermaßen gut davonkommen. Und wir werden sehen, dass es eine reelle Chance gibt, durch eine richtige geistliche Entscheidung die wunderbare Verheißung an Philadelphia auch für uns persönlich in Perlach in Anspruch nehmen zu können. Es ist also möglich, Anteil an dieser tollen, guten Verheißung zu haben, wie wir sie hier lesen. Es ist möglich, sich da mit hineinnehmen zu können. Und deswegen wollen wir uns zunächst einmal jetzt diese Verheißung näher anschauen. Nun, wie gesagt, es ist überschaubar, es ist eine geöffnete Tür, was der Herr der Gemeinde in Philadelphia geschenkt hat. Eine geöffnete Tür als Lohn für ihre gute geistliche Ausrichtung, als Konsequenz dafür, wie der Glaube dieser Gemeinde sichtbar wird. Ich lese nochmal 3,8. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Nun, ich möchte das ganz bewusst betonen, eine offene Tür zu haben, das ist was ganz Besonderes, also geistlich gesehen. So wird die besondere Bedeutung einer offenen geistlichen Tür nämlich auch betont in Offenbarung 3, Vers 7, also dem Vers, mit dem das Sendschreiben an Philadelphia eröffnet wird. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Das sind die einleitenden Worte. Und eine offene Tür zu haben, ist deshalb ein ganz besonderes Vorrecht. Denn es ist unmöglich, aus eigener Kraft heraus geistliche Türen zu öffnen. Eine offene Tür zu haben, bedeutet im geistlichen Sinn, Handlungsspielraum zu haben. In Bereiche vordringen zu können, die einem sonst vielleicht verwehrt sind. Und der Gemeinde in Philadelphia wurde also ein erweiterter geistlicher Zugang eröffnet. Und wir können das uns mal ein bisschen ausmalen. Das bedeutet doch, dass im Rahmen einer solchen Gemeinde jeder Einzelne sich geistlich weiterentwickeln kann. Weiterentwickeln kann in der Erkenntnis geistlicher Zusammenhänge zum Beispiel oder auch durch einen zunehmenden geistlichen Lebensstil, durch zunehmende Heiligung also. Und das bedeutet auch, dass man mit offenen geistlichen Türen, dass da eine Gemeinde als Ganzes mit ihrem geistlichen Auftrag in ganz neue Bereiche vorstoßen kann, dass eine Gemeinde als Ganzes mit offenen Türen Menschen erreichen kann, zu denen sie sonst wahrscheinlich keinen Zugang hätte. Und neben einer solchen geöffneten Tür wird im Folgevers unseres Predigtextes dann noch eine weitere Verheißung genannt. Und diese finde ich ganz persönlich auch sehr spannend. Denn wir wissen vom Wort Gottes her, dass wir in unserem geistlichen Leben es mit geistlichen Mächten zu tun haben, die unser geistliches Vorankommen blockieren wollen. Aber es heißt hier in Vers 9, dass diese geistlichen Widersacher aufgeben müssen und sich unterzuordnen haben in diesem Zusammenhang des Sendschreibens an Philadelphia. Denn es heißt hier in Vers 9, siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Interessant sind jetzt insbesondere die Begründungen für dieses weite Feld, was der Herr dieser Gemeinde in Philadelphia geschenkt hat. Die Begründung, die uns für diese großartige Verheißung gegeben werden. Und das Erste, was wir uns am Text lesen, ist, das haben wir bestimmt sofort im Gedächtnis, können wir das hochpoppen lassen, ist, dass diese Gemeinde eine kleine Kraft hat. Wir lesen wörtlich, denn du hast eine kleine Kraft. Nun ist klar, die kleine Kraft an sich ist ja nicht die Begründung für die geöffnete Tür, aber die kleine Kraft verstärkt die Begründung für die geöffnete Tür. Denn man liest automatisch, obwohl du eine kleine Kraft hast. Und ich habe mir sagen lassen, dass die griechische Übersetzungsmöglichkeit genau das, was wir automatisch assoziieren, auch hergibt, obwohl du eine kleine Kraft hast. Das heißt, der Grund für diese großartige Verheißung, der besteht darin, dass die Gemeinde nicht aufgibt, obwohl sie nur eine kleine Kraft hat. Und deswegen sieht der Herr weniger die kleine Kraft dieser Gemeinde als das Ausharrungsvermögen, was diese Gemeinde trotzdem an den Tag legt. Ich möchte es mal so sagen, die Christen haben dort eben nicht aufgegeben, sie haben sich nicht dem Zeitgeist gebeugt, haben sein Wort nicht preisgegeben, haben den Namen des Herrn nicht verleugnet und das, obwohl sie nur eine kleine Kraft haben. Und das sind nämlich genau die beiden wesentlichen Siegpunkte dieser Gemeinde. Obwohl sie nur eine kleine Kraft haben, hat diese Gemeinde das Wort bewahrt, und sie hat den Namen des Herrn nicht verleugnet. Nun, ich habe es gerade gesagt, als geistliche Begründung, die erste wirkliche geistliche Begründung ist, dass sie das Wort bewahrt hat. Und hast mein Wort bewahrt, lesen wir es hier im Text. Und ich meine, dass von unserem Sprachgebrauch her das Verb bewahren eigentlich klar und selbst erklärend ist. Das muss man nicht großartig kommentieren. Ich meine, etwas zu bewahren bedeutet doch, es in seiner ganz ursprünglichen Bedeutung zu erhalten. Etwas zu bewahren bedeutet zu verhindern, dass etwas verändert, verfälscht, abgeschwächt oder vielleicht auch umgedeutet wird. Und genau das ist der erste Siegpunkt der Gemeinde in Philadelphia. Sie hat das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung erhalten. Sie hat das Wort vor Veränderungen, Umdeutungen und vor Beeinflussungen bewahrt. Und das wird dann in dem Sendschreiben auch nochmal aufgegriffen. Denn für diesen Siegpunkt, wie ich es gerne nennen möchte, wird die Gemeinde mit einer weiteren Verheißung belohnt. Das steht in Vers 10 des dritten Kapitels. Da heißt es, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Und wir lesen hier das gleiche Prinzip. Auch das Wort vom Harren auf den Herrn hat diese Gemeinde bewahrt. Sie hat es also nicht aufgegeben, daran zu glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Die Gemeinde hat nicht nur sein Wort bewahrt, sondern auch die Verheißung seiner Wiederkunft. Und diese Wiederkunft, die wird ja auch genau in seinem Wort beschrieben und lässt sich dort wiederfinden. Das heißt, wir dürfen sagen, die Worte des Herrn zu bewahren, das wird damit belohnt, dass man selbst vor der Stunde der Versuchung bewahrt bleibt. Und das ist doch wirklich großartig. Man kann das auf einen kurzen Nenner runterbrechen. Worte des Herrn zu bewahren, wird mit Bewahrung belohnt. Interessant und ich finde, klingt irgendwie auch ganz schlüssig. Nun, an der Stelle wollen wir aber genauer verstehen, was hier eigentlich gemeint ist, wenn die Rede von seinem Wort ist. Wir haben eingangs kurz gesehen in Johannes 1, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes selbst ist. Und so gibt es nun die Gemeinde, Jesu Leib. Und wie wir in der Gemeinde durch die Geschwister Jesus begegnen, so ist es auch im Wort Gottes, dass wir im Wort Gottes selbst durch Hören und Lesen Jesus begegnen. Und es ist ganz spannend, wir kennen alle die Stelle im Johannesevangelium, Johannes 17, wo Jesus für seine Jünger betet. Und er betet um Bewahrung, damit sie in Zukunft mit dem Wort Gottes evangelisieren werden, dass sie an Gott festhalten werden. Und da steht, eine Stelle wird da ganz besonders exponiert, das ist Johannes 17,6. Da heißt es, Jesus betet zum Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Und dann lesen wir, und sie haben dein Wort bewahrt. Das ist eine ganz zentrale Stelle, was Jesus sehr positiv erwähnt, den Jüngern gegenüber, dass sie das Wort Gottes bewahrt haben. Und sein Wort bewahren, das wird dann an dieser Stelle weiter ausgeführt. Das ist im Folgevers. Es heißt dann, das Wort zu bewahren für die Situation der Jünger zu Lebzeiten wird so beschrieben, dass sie wörtlich den Worten Jesu geglaubt haben. Dass sie diese Worte angenommen haben und wir lesen, für wahrhaftig erkannt haben und es dann für sich persönlich angenommen haben, dass Jesus vom Vater ausgegangen ist. Das ist für die Situation der Jünger das Wort zu bewahren. Sie haben den Worten Jesu geglaubt, diese Worte angenommen und für wahrhaftig erkannt und dann für sich persönlich angenommen, dass Jesus vom Vater ausgegangen ist. Jetzt ist es aber so, dass die ganzen Folgegenerationen nicht Jesus persönlich gegenüber hatten. Und deswegen können wir sagen, für eine frühe Gemeinde in Kleinasien, wie in unserem Fall beispielsweise, also einige Jahrzehnte nach dem Tod Jesu und nach der Auferstehung, müssen oder können wir das so beschreiben. In Analogie zu dem, was Jesus ganz positiv bei seinen Jüngern herausstellt, können wir sagen, das Wort zu bewahren bedeutet für eine solche Gemeinde, dass sie den Worten eines Evangelisten Paulus auf seiner Missionsreise geglaubt haben und diese Worte für sich angenommen und für wahrhaftig erkannt haben und es für sich persönlich in Anspruch genommen haben, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist, wie es die Apostel ausführlich dargelegt haben. Das heißt mit anderen Worten, das Evangelium hat die Menschen in diesen Gemeinden durch einen Apostel erreicht und das Evangelium dieses Apostels, das haben sie gehört, das haben sie angenommen und bewahrt. Und dieses Prinzip, das lesen wir auch in Apostelgeschichte 2, das gilt ganz wesentlich für die frühe Gemeinde. Es heißt da, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Wenn wir das jetzt auf uns heute übertragen, dann müssen wir in Analogie dazu das so beschreiben. Das Wort zu bewahren bedeutet heute, dass wir dem uns überlieferten, niedergeschriebenen Wort Gottes glauben, durch welches das Evangelium zu uns gekommen ist, nämlich die uns überlieferte Lehre der Apostel im Neuen Testament. Dass wir diese für uns angenommen und für wahrhaftig erkannt haben und es für uns persönlich in Anspruch genommen haben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Das heißt, wenn man es nochmal runterbricht, das Evangelium Jesu hat uns durch die Lehre der Apostel erreicht, und zwar indem sie uns durch das niedergeschriebene Neue Testament überliefert wurde. Dieses Evangelium haben wir gehört, angenommen und bewahrt. Ich finde das sehr wichtig, weil uns das davor wiederum bewahrt, hier Abstriche zu machen. Und so lesen wir im 2. Timotheus 3,16, ganz bekannt, ich nehme 17 dazu. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wir lesen, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und mit welcher Begründung sollte der Begriff alle Schrift nicht gerade auch das Neue Testament, für das Neue Testament gelten, wo sich doch gerade hier Gottes Wille für uns Menschen heute weltweit ganz besonders offenbart? Und spätestens zwei Verse weiter sehen wir, dass mit dieser von Gott eingegebenen Schrift auch das Neue Testament gemeint sein muss. Denn mit Bezugnahme auf genau diesen Vers, auf diese von Gott eingegebene Schrift, wird dann in diesem Brief Timotheus aufgefordert, dieses Wort mit vollem Einsatz zu predigen. Und wir wissen vom Kontext, dass es unmissverständlich klar ist, dass Timotheus eine neutestamentliche Predigt des Evangeliums verkündigt hat. Und wiederum zwei Verse später werden wir dann darauf vorbereitet, dass man viel, viel später, so wie wir das heute erleben, der uns so überlieferten Lehre, der uns im Wort Gottes überlieferten Lehre, keinen Glauben mehr schenken wird. Wir haben das nur ein paar Verse weiter. Die Bibel macht hier ein neues Kapitel in 2. Timotheus 4, ab Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Das ist es, oder deshalb wird auch Philadelphia dafür gelobt, dass sie als Gemeinde das Wort, also das Evangelium, unverfälscht bewahrt hat. Ging es bei dem Begriff hier in unserer Offenbarungsstelle, bei dem Begriff Wort, um ein spezielles Wort, um einen Satz meinetwegen, dann wäre überhaupt nicht klar, welches spezifische Wort sonst hier irgendwie gemeint sein sollte. Das heißt, sein Wort zu bewahren, meint also sein volles Evangelium, das Wort Gottes, unverfälscht zu bewahren. Sein Wort zu bewahren kann für uns heute nur heißen, dem uns überlieferten Wort Gottes in vollem Umfang Glauben zu schenken. Und genau das, meine ich, hat Philadelphia getan und genau das wurde dieser Gemeinde dann als erster Siegpunkt zugerechnet. Der zweite Siegpunkt besteht nun darin, dass die Gemeinde den Namen des Herrn nicht verleugnet hat. Wir haben es an der Wand, da heißt es, und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das bedeutet, die Gemeinde hat an dem Namen Jesu festgehalten. Aber natürlich nicht an diesen paar Buchstaben, sondern sie hat an der Bedeutung des Namens Jesu festgehalten. Diese Gemeinde hat an der Rolle und Vollmacht Jesu festgehalten. Sie hat an dem festgehalten, was mit dem Namen Jesu in Verbindung gebracht werden muss. Sie hat daran festgehalten, dass uns kein anderer Name gegeben ist, in dem wir gerettet werden können, als nur der Name Jesus. So lesen wir es auch in Apostelgeschichte 4. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Liebe Geschwister, die Gemeinde hat daran festgehalten, dass Menschen durch den Glauben an Jesus gerettet werden müssen. Das heißt hier nicht können. Es gibt die Notwendigkeit, sie müssen gerettet werden. Und die Gemeinde hat daran festgehalten, dass es keine Alternative gibt, keinen anderen Weg, keinen Plan B. Und so sagt Jesus auch in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist der zweite Siegpunkt dieser Gemeinde. Sie hat Jesus als Herrn und Erretter bekannt. Und beide Siegpunkte führen dazu, dass geistliche Türen geöffnet werden. Was bedeutet das nun für uns? Nun, ich glaube, wir dürfen sagen, wir haben es wirklich mit einem großartigen, mit einem wirklich ermutigenden Zuspruch zu tun. Denn es kommt nicht auf unsere Kraft an, diese tolle Verheißung zu erlangen. Es ist möglich, sie zu erhalten, auch, oder ich möchte sogar sagen, gerade wenn man nur eine kleine Kraft hat. Und wir erkennen darin die erstaunliche Fürsorge, die Liebe Gottes, die Liebe eines himmlischen Vaters zu seinen schwachen Kindern. Denn er sagt uns heute Morgen, du musst überhaupt nicht stark sein. Das heißt, du darfst versagen, du darfst ein Taugenichts sein und es macht nichts, wenn du irgendwelchen Ansprüchen nicht gerecht werden kannst. Es macht nichts, wenn du es einfach nicht schaffst. Ich möchte es so formulieren, dein Leben darf sogar jämmerlich und erbarmungswürdig aussehen und sogar wenn es hoffnungslos erscheint, ist das überhaupt kein Problem. Denn der Herr sucht gerade keine Siegertypen, keine selbsternannten Helden, die meinen, es aus eigener Kraft rausreißen zu können. Was der Herr sucht, das sind zerbrochene und zerschlagene Herzen, die ihre Hoffnung alleine nur auf ihn setzen. Der Herr sucht Menschen, die ohne Kraft, mit wenig Kraft, eines aber tun, die an seinem Namen festhalten und seinem Wort vertrauen. Und liebe Geschwister, dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Bibel. Ich hätte gefühlte Hunderte von Beispielen nennen können. Ich habe uns einfach mal ein paar, vielleicht zentrale, herausgesucht. Dieses Prinzip, dass der Herr Menschen sucht, die an seinem Namen festhalten, auf sein Wort vertrauen, obwohl sie selbst keine Kraft haben. Und so spricht der Herr zu Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9. Ganz bekannt, wir kennen das, er war irgendwann mal Jahreslosung. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Oder dieses tolle Beispiel, bevor dieser junge, sogar schöne, einfache Hirtenjunge David diese unglaubliche Kriegsmaschine Goliath überwindet, das sagt er zu diesem Goliath, ich lese aus 1. Samuel 17, 45. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert, Klammer auf, mit Kraft. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. David kann in dieser Situation nicht auf seine Kraft bauen. David baut auf den Namen des Herrn. Er setzt auf den Namen des Herrn. Oder geistlich hochinteressant, mein letztes Beispiel, als Zerubabel beim Wiederaufbau des Tempels, wir wissen, Rückführung Israel und so weiter, beim Wiederaufbau des Tempels und dann bei der Wiederherstellung der göttlichen Ordnung auf wirklich großen Widerstand stößt. Also wenn man das liest, dann könnte sich die Haare ausreißen, was das Volk da macht, wie sie zurückfahren und dann wie Feinde versuchen, ihn da zu hindern. Und dieser arme Zerubabel, der weiß wirklich nicht mehr weiter. Wie kann das weitergehen? Wie kann er Gottes Willen wieder aufrichten, die Gemeinde wieder etablieren, den Tempel und so weiter bauen? Da spricht der Herr durch den Propheten Sacharja zu diesem Zerubabel. Wir lesen das in Sacharja 4, Vers 6, auch ein ganz bekannter Vers. Dies ist das Wort des Herrn zu Zerubabel: Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. So wirst du dein geistliches Ziel erreichen. Und wenn schließlich du es bist, du persönlich, jeder einzelne von uns, wie wir hier sitzen, wenn du es bist, der vielleicht nicht weiß, wie es weitergehen soll, dann gilt dieses Prinzip auch für dich. Des Herrn Kraft kommt gerade auch in deiner Schwachheit zur Vollendung. Der Herr erwartet von dir keine Kraft. Was der Herr aber sucht, das sind Menschen, die an seinem Namen festhalten, also Jesus als ihren Herrn und Erretter bekennen. Und er sucht Menschen, die zweitens auf sein Wort vertrauen, seine Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit dieses Wortes für sich persönlich im Herzen bewahren. Und das Schöne ist, dass wir diese beiden Siegpunkte uns ganz problemlos eigentlich zu eigen machen können. Denn du kannst in deinem Leben eine Richtungsentscheidung treffen, von der wir wissen, dass sie dir die geistlichen Türen öffnet. Du kannst nämlich dich dafür entscheiden, dass du dem Wort Gottes glaubst und es unverfälscht bewahrst und dass du dich zu Jesus als deinem Herrn und Retter bekennst, so wie es diese Gemeinde getan hat. Hast du das schon getan? Genau das ist es, was der Herr dich heute Morgen fragt. Willst du das tun? Willst auch du mein Wort bewahren? Willst du mich als deinen Herrn und Retter bekennen? Und der Herr spricht im gleichen Kapitel: Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.